Ich grüße euch alle recht herzlich, liebe Gemeinde, liebe Geschwister, liebe Sibylle. Danke, dass wir heute Morgen unter euch sein dürfen. Wir freuen uns wirklich, freuen uns über die gute Gemeinschaft, über Gottes Gegenwart und diejenigen, die uns noch nicht kennen. Wir sind wirklich schon seit 20 Jahren in Portugal. Ich bin ehemaliger Hannoveraner, meine Frau ist aus Portugal, aber in Hamburg groß geworden und so wie Gott das geführt hat, haben wir uns vor vielen, vielen Jahren kennengelernt, durften heiraten, haben zwei Kinder und sind jetzt schon seit über 20 Jahren in der Mission unterwegs. Es ist ein Vorrecht, dass wir heute Morgen hier sein dürfen, dass wir unseren Auftrag mit euch teilen können, aber wir sind auch hier, weil wir daran glauben, dass eben unsere Mission auch eure Mission ist. Denn ihr wisst, unterstützt ihr uns und wir sind so froh darüber, dass ihr uns auch dadurch eure Anteilnahme zeigt und uns auch in der Arbeit hindurchtragt. Wir freuen uns, dass wir euch jetzt auch so ein bisschen mitnehmen dürfen in das, was Gott tut. Denn wenn Gott uns einen Auftrag gegeben hat, dann ist es das eine, es ist euphorisch, es trägt dazu bei, dass sich unser Leben verändert und herausgefordert wird, aber es hat eben auch viel mit Arbeit, mit Einsatz, mit sehr vielen auch schwierigen Situationen zu tun, aber auch eben damit, dass wir wirklich erfahren, dass Gott treu ist. Amen? Halleluja. Gott ist gut. Bevor ich ins Wort einsteige, möchte ich euch einen kurzen Trailer zeigen über die drei Hauptpunkte unseres Dienstes in Portugal. Und ich hoffe, dass wir euch so ein bisschen mitnehmen können und dann auch während der Verkündigung so noch das ein oder andere einfließen können.
Escolhas, eine Mission für die Stadt. Heute, wie eh und je, trifft der Mensch zahlreiche Entscheidungen in seinem Leben. Allerdings leben wir in schwierigen Zeiten und viele Personen kommen nicht überein, eine alternative Lösung für Leben zu finden. Der Dienst Escolhas ist eine Antwort auf die Notwendigkeit, für all diejenigen positive Alternativen aufzuzeigen, die sich verloren fühlen oder noch Hoffnung suchen, und richtet seinen Fokus hauptsächlich auf das Stadtgebiet von Lissabon. Dafür haben wir drei Haupteinsatzbereiche: Musikunterricht, Schulung, Stadtevangelisation. Unser Slogan ist eine Mission für die Stadt. Weil wir wissen, dass wir die Verantwortung haben, mit dem, was in unseren Händen ist, Veränderung im Großraum Lissabon von Person zu Person zu erwirken. Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf www.escolhascidade.com.
Ja, Gott ist gut. Amen. Halleluja. Gott ist wirklich gut und ich möchte ein Wort mit uns teilen aus dem Lukas-Evangelium, die Verse 1 bis 8. Und ich glaube, dass Gott heute Morgen schon zu unseren Herzen gesprochen hat, dass wir schon ermutigt werden durften. Aber ich glaube, dass Gott noch mehr hat, dass wir in seiner Gegenwart bereichert werden, dass wir in seiner Gegenwart ermutigt werden, dass wir aber auch in seiner Gegenwart herausgefordert werden. Das Gleichnis vom Richter und der Witwe. Lukas 18, 1 bis 8. Mit einem Gleichnis zeigte Jesus seinen Jüngern, den Männern und Frauen, dass sie immer beten müssen und darin nicht nachlassen dürfen. Er erzählte: In einer Stadt lebte ein Richter, der nicht nach Gott fragte und alle Menschen verachtete. In der gleichen Stadt lebte aber auch eine Witwe. Sie kam immer wieder zu ihm gelaufen und bat ihn: hilf mir zu meinem Recht. Lange Zeit wollte der Richter nicht. Doch schließlich sagte er sich: Es ist mir zwar völlig gleichgültig, was Gott und Menschen von mir halten, aber weil die Frau mir lästig wird, will ich dafür sorgen, dass sie ihr Recht bekommt, sonst kratzt sie mir noch die Augen aus. Und der Herr fuhr fort: Habt ihr gehört, was dieser korrupte Richter sagte? Wird dann nicht Gott erst recht seine Erwählten zu ihrem Recht verhelfen, wenn sie Tag und Nacht zu ihm schreien? Wird er etwa lange warten lassen? Ich sage euch, er wird ihnen sehr schnell ihr Recht verschaffen. Aber wird der Herr, der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde überhaupt noch Menschen finden, die in Treue auf ihn warten. Ich möchte diesen letzten Satz noch einmal lesen. Aber wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde überhaupt noch Menschen finden, die in Treue oder im Glauben auf ihn warten? Ich weiß nicht, was du heute Morgen erwartest, aber ich glaube, dass Gott hier ist. Amen. Genauso wie damals, als Jesus dieses Gleichnis erzählte, Gott bei ihm war, Gott mit seinen Jüngern war, ist Gott auch heute hier. Gott ist mit uns in unserem Auftrag, unserer Mission in Portugal. Und wir wollen, dass die Menschen in Lissabon mit dem Besten, was wir haben, konfrontiert werden. Nämlich mit Jesus Christus. Und ich glaube, egal in welcher Stadt wir leben, egal in welchem Ort oder in welcher Situation, Gott ist derselbe. Ob nun in Portugal, ob nun in Lissabon oder in Clausthal-Zellerfeld oder meiner Heimatstadt Hannover oder Hamburg. In jeder Stadt, an jedem Ort können wir diesem lebendigen Gott begegnen. Und wenn ich hier so diese Geschichte lese, die ja schon über 2000 Jahre alt ist, dann finde ich einige Parallelen zu unserer heutigen Zeit. Denn auch wir leben ja in schwierigen Zeiten. Die Bibel spricht hier von einem korrupten Richter und Korruption und auch andere krummen Dinge sind ja heutzutage an der Tagesordnung. Das Vertrauen in die Menschen, das Vertrauen in die Politiker, das Vertrauen in der Gesellschaft ist sehr niedrig und man weiß schon gar nicht mehr, auf wen man sich heute überhaupt noch verlassen kann. Aber auf unseren Gott ist Verlass. Amen. Halleluja. Er ist immer noch derselbe, sagt das Wort. Er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und weil wir diesen lebendigen Gott haben, weil wir diesem lebendigen Gott vertrauen dürfen, deswegen glauben wir auch, dass Gott Menschen auch heute noch retten will. Wenn wir von unserem Auftrag in Lissabon sprechen, von unserer Mission, dann bedeutet das nicht, dass wir in eigener Kraft gehen wollen. Und auch in dieser Situation hat diese Frau ihr Vertrauen auf eigentlich nicht den Richter, sondern auf Gott gesetzt. Und natürlich hatte sie ein Problem, es ist ihr Ungerechtigkeit widerfahren, aber eigentlich ging es nicht nur um die Lösung ihres Problems oder ihrer schwierigen Lebenssituation, sondern in erster Linie ging es um die Tugend, dass sie Gott vertraute. Und ich glaube auch, wenn du in einer schwierigen Situation stehst, dann geht es nicht nur darum und dann sind wir heute Morgen nicht nur hier, dass Gott uns gut tut, dass wir uns wohlfühlen oder dass wir unsere Probleme gelöst bekommen, sondern dass wir erleben, wie Gott unser Vertrauen belohnt. Halleluja. Und manchmal muss man eben warten, manchmal dauert es auch eine Zeit, aber am Ende wurde dieser Frau Gerechtigkeit gesprochen. Wir leben in schwierigen Zeiten und vieles im Leben ist nicht gerecht. Viele Dinge, die uns widerfahren, sind nicht gerecht. Die Ungerechtigkeit schreit zum Himmel und auch wir in unserer Stadt, in der wir leben, mit über 3 Millionen Einwohnern, erleben sehr viel Ungerechtigkeit gegenüber von Kindern, gegenüber von Randgruppen, gegenüber von Armen und Schwachen, gerade die, die immer benachteiligt sind, erleben die meisten und die größten Ungerechtigkeiten. Und es sind oft diejenigen, an die oder auf die am wenigsten gesetzt wird. Aber gerade die Menschen, mit denen man vielleicht am wenigsten rechnet oder die am ärmsten dran sind, auch die liebt Gott und aus ihrem Leben, aus ihren Gaben und Talenten, aus ihren Möglichkeiten, die vielleicht nicht so groß sind, möchte Gott trotzdem etwas machen. Und wie ihr vorhin gesehen habt, bearbeiten oder betreiben wir ja 3 Bereiche. Einmal die Stadtmission, dann die Workshops und dann auch die kreativen Künste. Wir hatten auch vorhin gesagt Musikunterricht, aber Musikunterricht ist nur das eine, weil wir glauben, dass Gott Menschen Gaben und Talente gegeben hat. Gott Dinge in Leute hineingelegt hat, von denen sie vielleicht gar nichts wissen oder gar nicht daran glauben, dass sie sie überhaupt entwickeln oder entfalten können. Und gerade die Ärmsten, gerade die Schwächsten, gerade die am wenigsten Bemittelten haben oft nicht die Chance, etwas aus ihren Gaben und Talenten zu machen. Und auf die gehen wir zu, an die glauben wir, mit denen rechnen wir. Und nachher im Film, den wir noch zeigen werden, werdet ihr ein bisschen was von jungen Leuten, von Kindern sehen, die wir vor gut anderthalb bis zwei Jahren an die Hand genommen haben und die jetzt in der Lage sind, das, was sie gelernt haben, das, was sie in sich entdeckt haben, auch wiederum an die Gesellschaft, an ihr Umfeld zurückzugeben. Wir glauben, dass jeder von uns etwas Positives an die Gesellschaft, an sein Umfeld zurückgeben kann. In dieser Geschichte erleben wir es, wie eine Frau in einer Stadt lebte. Sie lebte ihr Leben und wir kennen nicht viel von ihrer Vorgeschichte, wissen aber, dass sie in einer schwierigen Situation war. In einer Situation, in der es sozusagen um Leben und Tod ging, in einer Situation, wo ihre Zukunft sozusagen nicht mehr gesichert war und in der sie jemanden brauchte, der ihr zu ihrem Recht verhalf. Und ich weiß nicht, in welchen Situationen du steckst, in welchen Situationen du im Moment zu kämpfen hast, aber wir alle brauchen es, dass wir einen Beistand, dass wir jemanden an unserer Seite haben, der uns zu unserem Recht verhilft. Das heißt nicht, dass es hier darum geht, dass da nur sozusagen unsere Wünsche oder unsere Träume in Erfüllung gehen sollen, sondern es geht hier wirklich um Leben und Tod. Diese Frau, die hatte Angst, in Zukunft mittellos und auch nicht nur alleine, sondern auch ohne irgendwelchen Unterhalt dazustehen. Und deswegen musste sie sich von jemandem helfen lassen. Aber was uns die Geschichte hier lernen möchte, ist es nicht nur, dass wir jemanden brauchen, der stärker, der größer und der mächtiger ist als wir, sondern dass wir diesen größeren, stärkeren und mächtigeren in erster Linie einmal erstmal vertrauen sollen. Und die Bibel sagt ja was? Dass wir unser Vertrauen auf Gott setzen sollen. Amen. Dass wir unser Vertrauen auf ihn setzen sollen. Warum? Weil dieses Vertrauen eine große Belohnung hat. Halleluja. Oft sind wir nur auf die Belohnung aus, aber wollen gar nicht so lange abwarten oder vertrauen. Aber letztendlich macht das doch unseren Glauben aus, dass wir uns an ihm festmachen. Nicht an den Umständen, nicht an den Schwierigkeiten, sondern sagen, egal was mir passiert, egal wie es mir geht, egal wie ich mich heute fühle, aber ich weiß, mit meinem Gott, mit seiner Kraft, mit seiner Gnade kann ich nicht nur über Mauern springen, sondern werde auch alle Hindernisse und alle Probleme überwinden. Diese Frau hatte nicht nur Vertrauen, sondern sie hatte auch Langmut. Und oft ist es so, dass wir manches Mal nicht lange genug vertrauen oder dass wir, bevor wir vielleicht die Lösung oder auch die Antwort von Gott bekommen, aufhören zu glauben und sagen, es wird sich sowieso nichts ändern. Und es gibt so viele Menschen auf dieser Welt, die sich mit ihrer Lebenssituation abgefunden haben. Wir arbeiten in Lissabon in einem Viertel, das ist ein ehemaliges Hafenviertel, heißt Mar Vila. Vielleicht habt ihr das, wenn ihr nach Hause geht, schon wieder vergessen. Aber zumindest gibt es dort sehr viele Leute, die aus ehemaligen Ghettos in dieser Stadt oder in diesem Viertel angesiedelt worden sind. Das ist so ähnlich wie 14- bis 20-stöckige Hochhäuser und dann leben eben sehr viele Familien dort, auch sehr viele Patchwork-Familien oder Alleinerziehende. Und oft haben diese Leute keine Möglichkeit, aus ihrer Situation heraus, in der sie leben, etwas zu machen. Und wir mit unserem Dienst, mit Skoliasch, eine Mission für die Stadt, haben uns schon vor langem überlegt, wie kommen wir an diese Leute ran. Wir als Gemeinde sind in diesem Viertel unterwegs und haben jetzt eine offene Kinderarbeit angefangen, indem wir auf die Straße gehen, indem wir einfach ein bisschen Musik machen, indem wir die Leute zu uns einladen, aber eben nicht nur mit Musik und Gesang ihnen begegnen, sondern auch ganz praktisch durch die Aktivitäten, auch durch Hilfen, die wir ihnen anbieten, wie zum Beispiel bei familiären Situationen mit ihnen zu den Behörden zu gehen oder ihnen auch mit Kleidung und Lebensmitteln unter die Arme zu greifen und so weiter und so weiter. Aber es geht ja nicht nur darum, dass man einmal einen Moment dann hat, wo man Leuten in die Augen schaut und ihre Not sieht und ihnen dann sozusagen ihre momentane Not lindert, sondern indem man eine Perspektive für die Zukunft schafft. Denn das ist es ja, was unser Glaube ausmacht. Dass unser Glauben an Jesus Christus Menschen verändert, die dann eine neue Perspektive für die Zukunft haben. Und so war es auch im Fall dieser Frau. Sie hatte Angst, dass ihr ihre Zukunft genommen werden würde. Und viele Menschen leben heutzutage mit dieser Angst, mit dieser Unsicherheit. Wie wird es werden? Was wird aus mir? Was wird aus meiner Familie? Und wenn wir vielleicht noch aus dem guten Mittelstand kommen, dann geht es uns noch gut. Aber viele haben nicht diese Möglichkeiten. Und so hat auch gerade unser Kollege, der Eliseo, der ein begnadeter Musiker ist, auch sich das aufs Herz genommen, einfach diesen jungen Leuten ein Instrument beizubringen. Entweder Gitarre oder Klavier zu spielen, Schlagzeug oder Percussion zu lernen oder in anderen Bereichen, was auch andere kreative Möglichkeiten angeht, dann sich zu entfalten. Und wir haben erlebt, wie auch das nicht nur so war, dass die Leute Instrumente lernten oder sich kreativ entfalten konnten, sondern dass ihre ganzen kognitiven Fähigkeiten, ihre Art, sich auch zu artikulieren und in die Gesellschaft einzubringen und wieder neu einzugliedern, veränderte. Und das Wichtigste dabei ist, dass jemand an diese Menschen glaubt, weil sie oft selbst nicht mehr an sich glauben oder nicht daran glauben, dass sich überhaupt noch mal was ändern kann. Aber unser Gott ist gut. Amen. Halleluja. Wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Die Frau hatte keine Wahl. Entweder half ihr jemand oder sie würde untergehen. Entweder würde ihr jemand unter die Arme greifen, würde jemand zu ihrem Recht verhelfen oder sie würde eben elendig verlieren. Und so hat sich der Richter nicht aufgrund ihrer Fakten überzeugen lassen, sondern aufgrund ihrer Beharrlichkeit. Und ich glaube, dass wir auch diese Beharrlichkeit heutzutage an den Tag legen müssen. Manche sagen, unsere Gesellschaft besteht nur aus Weicheiern. Manche sagen, dass die jungen Leute heutzutage nur Schlaffis sind. Manche sagen, dass viele heutzutage gar keine Perspektive mehr haben. Aber ich glaube das nicht, sondern ich glaube, dass wir entdecken müssen, was in uns steckt. Egal in welchen Umständen wir stecken. In der Mission ist es nicht immer einfach, aber was ist schon leicht? Im Leben geht es nicht immer gerecht zu, aber wir haben einen gerechten Gott und dürfen an ihn glauben. Das Schlimmste ist, wenn wir gar nichts tun und wenn wir uns mit den Konsequenzen des Alltags abfinden, dann wird sich auch nichts ändern. Aber Gott hat uns die Möglichkeit gegeben, Gott hat uns die Möglichkeit in die Hand gelegt, dass wir uns entscheiden können. Entweder nur die Umstände so anzunehmen, wie sie sind, oder etwas aus den Umständen zu machen. Am Ende stellt Jesus hier seinen Jüngern diese Frage: Wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde überhaupt noch jemanden finden, der in Treue oder im Glauben auf ihn wartet? Jesus ging es am Ende gar nicht um die Lösung des Problems. Jesus ging es am Ende gar nicht darum, dass der Frau geholfen wurde oder dass sie dann bis ans Ende ihrer Tage wieder ein gutes Leben führen konnte, sondern Jesus ging es darum, Treue und Glauben zu finden. Und darum geht es auch in unserem Leben. Vielleicht meinen viele, ja, die sind eben Missionare und die haben eben einen Auftrag von Gott bekommen, dann müssen sie eben im Glauben leben. Aber wisst ihr, als ich noch im Berufsleben stand, als wir noch ein anderes Leben hatten, hat Gott uns auch immer wieder herausgefordert. In meiner Gemeinde war es gang und gäbe, dass die Missionare ein- und ausgegangen sind, damals noch andere Missionare der Felberter Mission, Evangelisten, große Prediger, die unsere Gemeinde bereichert haben. Und immer wieder haben sie uns herausgefordert und gesagt, ja, was könnt ihr tun, was kannst du tun? Wenn du nicht gehen kannst, dann kannst du doch wenigstens für uns beten oder kannst etwas geben, damit wir ein volles Maß haben und es an die weitergeben können, die in Not sind und die eben nicht die Möglichkeit haben, das Evangelium so frei zu hören oder so frei zu empfangen, wie wir es haben. Gott möchte uns damit kein schlechtes Gewissen machen, sondern er möchte uns einfach sagen, dass wir immer wieder über unsere Möglichkeiten hinaus glauben müssen, dass er Großes tun kann. Amen. Wir haben neulich in einem Kreis zusammengesessen mit einem lieben Bruder, der in der Zeit, als wir noch in Hamburg waren, so eine Art Mentor für uns war und jetzt so um die 70 Jahre alt ist. Als wir so zusammensaßen, haben wir uns ein bisschen auch über die Zukunft unterhalten und ich hatte so den einen Satz in den Raum geworfen, ja, das Beste kommt erst noch. Dieser liebe Bruder sagte dann zu uns, weißt du was? Ich will auf jeden Fall 84 werden und ich glaube, dass Gott noch Großes tun will. Mit 70 Jahren. Ich bete dafür, dass er nicht nur 84, sondern auch 94 wird und dass er das noch erlebt, woran er glaubt. Und ich weiß nicht, wie alt du bist, was du für eine Perspektive hast, woran du glaubst. Aber in meinem Herzen ist es doch so, dass Gott uns immer wieder herausfordert und uns sagt, du, in dir steckt noch viel mehr. Und auch wenn du in einer schwierigen Lebenssituation steckst, auch wenn dein Leben vielleicht im Moment nicht so geradlinig verläuft, aber der Gott, an den du glaubst, ist doch noch derselbe. Der Gott, der vor 20 Jahren bei dir war, der Gott, der vor 10 Jahren bei dir war, der Gott, der dein Leben verändert hat, ist auch heute noch derselbe. Und Jesus fordert uns hier heraus, auch in Zukunft auf ihn zu schauen, denn Gott schaut auf uns und sucht nach denen, die auf ihn schauen. Im Alten Testament gibt es so einen tollen Vers, in dem es heißt, da fährt Gott seinen geistlichen Scanner aus. Wow, er schaut über die Erde. Gott scannt die Erde ab, vom Norden zum Süden, vom Osten zum Westen. Und dann heißt es dort, und er hält Ausschau nach denen, die sich nach ihm sehnen. Oder es heißt dort, nach denen, die ihn suchen, nach denen, die eine Sehnsucht nach ihm haben. Und das ist es eigentlich, was uns treiben soll, diese Sehnsucht nach Gott. Denn Gott sehnt sich auch nach uns und möchte uns in unseren Situationen begegnen. Gott ist gut. Und wir haben im Alten Testament eine Geschichte, in der es auch nicht so gerecht zuging. Ruth ist eine Geschichte voller Leidenschaft. Die Geschichte von Ruth und der Schwiegermutter Naomi ist eine Tragödie, aber auch eine Geschichte, in der das Schicksal dieser beiden Frauen in Gottes Hand war. Und ich möchte noch die letzten Minuten einfach nochmal nutzen, um so ein bisschen auch darüber zu berichten, weil ich glaube, dass wir etwas zum Anpacken brauchen. Naomi, wir lesen das im Ruth, ist aus ihrer Heimatstadt, aus ihrem Heimatort Bethlehem ausgezogen, um im Lande Moab Zuflucht zu suchen. Sie sind emigriert in ein anderes Land, in eine fremde Umgebung, mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen, um einmal ein besseres Leben haben zu können. Und ich glaube, dass sie auch eine Perspektive hatte, dass sie ihren Glauben mitgenommen haben, dass sie im Vertrauen auf Gott ausgezogen sind. Nur ist es eben nicht alles so gelaufen, wie sie sich das vorgestellt hatte. Erst starb ihr Mann, dann lebte sie noch 10 Jahre weiter in diesem Land. Ihre beiden Söhne heirateten und vielleicht hat sie sich gedacht, okay, meine Söhne sind hier verheiratet, dann bleibe ich eben hier und werde irgendwann Großmutter, werde irgendwann weiter für meine Familie da sein und hier bis ans Ende meines Lebens sozusagen meine Tage fristen. Aber es kam doch letztendlich alles anders. Die beiden Söhne starben und Enkelkinder wurden ihr auch nicht geschenkt. Manchmal fragen wir uns, warum ist das Leben so ungerecht? Dass jemand ganz ehrlich und ganz frei aus seinem Land ausgezogen, hatte die besten Voraussetzungen, ein gutes Leben zu führen und hatte auch Träume, Dinge idealisiert, aber es kam letztendlich nicht so. Diese Geschichte, die uns alle betreffen kann und auch viele Menschen in der heutigen Zeit betrifft, zeigt uns doch, dass viele Menschen, viele Schicksale oft auch in unserer Umgebung sind. Wir wissen, dass wir sehr hohe Flüchtlingsströme in Deutschland haben und auch in der Gegend, in der wir unterwegs sind, in Lissabon, könnte ich das vielleicht nicht vorstellen, aber allein in unserem Viertel, das nennt sich Arroyos, leben 52 verschiedene Nationen. Leute, die auch wie hier in Deutschland aus den verschiedenen Nationen in das Land hineingekommen sind, um vielleicht ein besseres Leben anzufangen oder weil sie verfolgt worden sind oder weil sie eben auch andere Gründe hatten, um ihre Heimat zu verlassen. Und obwohl viele in Unsicherheit leben oder auch bei Naomi vieles unsicher war, so war doch eines sicher: Ihr Gott hatte sie nicht verlassen. Und wenn man die Geschichte so liest, dann denkt man, Mann, oh Mann, so ein großes Durcheinander. Das kann doch gar nicht sein, so viel Ungerechtigkeit in so kurzer Zeit, erst den Mann verloren, dann die Söhne verloren und dann blieb ihr letztendlich nichts anderes übrig, als wieder in ihre Heimatstadt nach Bethlehem zurückzugehen. Das Leben ist nicht immer gerecht, aber wir haben einen Gott der Gerechtigkeit, der sich immer an die erinnert, die nach ihm suchen, der immer noch der Erlöser und der Retter ist und der auch in den größten Schwierigkeiten, im größten menschlichen Durcheinander immer noch die Möglichkeit hat, große Dinge zu tun. Gott geht sogar so weit, dass er eben Durcheinander oder das Durcheinander benutzen kann und mit jedem Menschen auf dieser Welt einen Plan hat. In Jeremia 29, Vers 11 heißt es, denn mein Plan mit euch steht fest. Ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie erhofft. Und manchmal sind es gerade die Umstände, die Gott benutzt, um uns den Weg in diese Zukunft zu öffnen. Wie ich schon sagte, wir haben ungefähr 52 verschiedene Nationen in unserem Viertel. Und vor gut 2 Jahren haben wir in den Räumen, die wir ein bisschen umbauen konnten, ein Cross-Culture-Gospel-Meeting angefangen. Also ein interkulturelles Treffen auf ganz lockere Art mit guter Musik, gutem Essen, einigen Zeugnissen. Und da kamen am ersten Nachmittag ungefähr 12 Nationen zusammen. Aus Pakistan, aus Afghanistan, aus Nepal, aus Indien, aus Brasilien, aus Amerika, aus Goa, aus Irland, aus Deutschland und so weiter und so weiter. Es war ein riesen Durcheinander, was die Sprachen anging und so viele verschiedene Gerüche von den verschiedenen Essen, die da waren, aber es war toll. Und Gott hat es geführt, dass wir uns noch 2-3 Mal hintereinander getroffen haben und dann am Ende aus diesem Treffen, aus diesem interkulturellen Treffen eine nepalesische Gemeinde entstanden ist. Und es gibt jetzt nicht nur eine nepalesische Gruppe, sondern es gibt auch eine pakistanische Gruppe. Es gibt auch andere Gruppen, die sich nicht durch diesen Abend, aber durch andere Veranstaltungen gefunden haben. Aber wir finden das so genial, wie Menschen, die aufgrund eines Flüchtlingsstroms nach Europa gekommen sind, in Portugal eine Heimat gefunden haben. Und nicht nur, dass wir jetzt eine nepalesische Gemeinde haben, sondern wir durften auch schon eine Hochzeit mit ihnen feiern. Wir durften schon einmal einen öffentlichen, einen offiziellen Empfang mit dem pakistanischen Kultusminister bei uns in unseren Räumen haben. Gott ehrt unseren Glauben. Und das war interessant, als der Kultusminister da war, hat er uns erzählt, dass in seinem Land eben immer noch Christenverfolgung herrscht. Und er nach Europa gekommen ist, um dafür zu werben, und auch darauf aufmerksam zu machen, dass endlich Gerechtigkeit herrscht. Das heißt, dass auch die Minderheiten, auch die Christen in einem Land,
in dem er lebt, immer auch die Möglichkeit haben, ihren Glauben frei zu leben. Und er hat uns gesagt, ihr könnt euch das nicht vorstellen, aber mein Vorgänger ist noch umgebracht worden, weil er sich für die Religionsfreiheit einsetzen wollte und offiziell zum christlichen Glauben bekannt hat. Und da merkt man, das ist gar nicht so weit weg, wie man denkt. Vielleicht nicht gerade hier in Clausthal-Zellerfeld, aber in so einer Riesenstadt wie Lissabon, da gehen dann so viele verschiedene Dinge eben ab. Aber unser Gott ist derselbe. Und weil wir an einen lebendigen Gott glauben, deswegen hatte Gott auch die Situation von Noemi in seiner Hand. Noemi hatte dann, nachdem sie eben keine Möglichkeiten mehr hatte, sich überlegt, zurückzugehen in ihre Heimat, in ihre Geburtsstadt. Und was ich interessant finde, gerade diese Szene, in der sie sich entscheidet, wieder zurückzugehen und Abschied nimmt von ihren beiden Schwiegertöchtern, ist doch eine Szene voller Leidenschaft. Und wenn wir das so im ersten Kapitel lesen, dann heißt es hier, dass sie ihre beiden Schwiegertöchter zum Abschied küsste. Und ein Abschied war damals wirklich für immer. Wir hatten gestern das Glück, unseren Sohn in Hamburg zu besuchen, sind dann noch eben mal nach Hannover zurückgefahren, haben dort übernachtet und sind jetzt heute Morgen hier. Können in gut 3 Stunden, 3,5 Stunden von Hamburg oder Hannover nach Lissabon fliegen und sind mal eben da. Aber damals, obwohl die Entfernung viel dichter waren, war es ein Abschied für immer. Und man spürt so ein bisschen die Leidenschaft, aber auch die Traurigkeit, denn sie weinte. Und ihre beiden Schwiegertöchter sagten dann aber zu ihr, wir verlassen dich nicht. Wir gehen mit dir zu deinem Volk. Wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Noemi wehrt dann ab und sagte zu ihnen, kehrt doch um, meine Töchter. Warum wollt ihr mit mir gehen? Sie sagte dann ja auch, ja, ich habe ja keine Söhne mehr. Ich bin viel zu alt, um noch einmal zu heiraten. Und selbst wenn es heute noch möglich wäre, dann wären meine Söhne viel zu alt, um euch dann auch noch Kinder zu gebären. Wollt ihr noch lange warten? Wollt ihr so lange allein bleiben? Das wollte sie nicht zumuten und ihnen damit vielleicht sogar das gleiche Schicksal zumuten, wie ihr widerfahren ist. Wir lesen dann hier im 14. Vers, dass beide, Ruth und Orpa, weinten und Orpa sich von ihrer Schwiegermutter verabschiedete und zu ihrer Familie zurückging. Ruth aber bei ihr blieb. Noemi redete auf sie ein und sagte dann zu ihr, du siehst doch, dass deine Schwägerin zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zurückgegangen ist. Mach es wie sie, gehe nach. Aber Ruth antwortete, dräng mich nicht. Dräng mich nicht, dich zu verlassen. Ich gehe mit. Ich gehe nicht weg von dir. Wohin du gehst, dorthin gehe ich auch. Und wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, will ich auch sterben und dort will ich begraben werden. Der Zorn des Herrn soll mich treffen, wenn ich nicht meine Worte, die ich dir jetzt gesagt habe, halte. Nur der Tod kann mich von dir trennen. Halleluja. Ich finde das so genial. Ich meine, wir sind jetzt seit 29 Jahren verheiratet und damals hat unser Pastor uns dieses Wort mitgegeben. Dein Volk ist auch mein Volk. Ich bin ja Deutscher und so deutsch wie ich, glaube ich, kann keiner sein. Ich fahre ein deutsches Auto, habe einen deutschen Namen, höre gerne deutsche Musik und esse gerne deutsches Essen. Aber irgendwann hat Gott mir, wie auch immer, die Möglichkeit gegeben, etwas Neues kennenzulernen. Und als wir uns kennengelernt haben, das war schon vor über 30 Jahren, wussten wir zwar beide, wir gehen in die Mission, aber wohin und wann war noch nicht ganz klar. Nur musste auch ihr Volk, als wir uns kennenlernten, zu meinem Volk werden. Und als ich das erste Mal in Portugal war, hat Gott mir so eine Leidenschaft für dieses Land gegeben, dass ich immer nach Möglichkeiten gesucht habe, dort irgendwie unterzukommen. Aber beruflich hat es nie geklappt. Und manchmal fragt man sich, warum schließt Gott solche Türen zu? Obwohl man einen guten Beruf hat, obwohl man eine Ausbildung gemacht hat und obwohl man überqualifiziert ist und damals Leute gebraucht wurden, wurde ich trotzdem nicht genommen. Ich weiß nicht, ob es an meiner sprachlichen Diskrepanz lag oder an anderen Dingen, aber Gott war einfach nicht dabei. Der Deal hat nicht funktioniert. Bis wir uns dann auch weiterhin vor Gott eben gefragt haben, was ist dran, unseren Dienst weiter gefestigt hatten, auf der Bibelschule waren und dann Gott mit mal anfing, Türen zu öffnen, aber auf eine Art und Weise, die man nicht machen konnte. Und Gott uns Gelegenheiten gegeben hat, einfach diesem Volk, ihrem Volk, das jetzt auch mein Volk war, zu dienen. Und so sind wir gemeinsam vorangegangen, haben die erste Gemeinde in ihrer Geburtsstadt gegründet, haben dann noch 3, 4 andere Gemeinden gegründet und sind jetzt seit 2 Jahren in Lissabon und freuen uns einfach, diesen Menschen, diesem Volk, das Gott liebt, weiterhin zu dienen. Gott liebt die Portugiesen so, dass sie sogar Europameister geworden sind. Gott liebt die Portugiesen so, dass sie sogar den Eurovision Song Contest gewonnen haben. Aber ihr müsst doch sagen, das ist doch ein leidenschaftliches Lied. Auch wenn ihr den Text nicht versteht, aber das ist Leidenschaft pur. Und wir haben in Portugal so ein Wort, das auch so ein bisschen davon spricht, von dieser Leidenschaft, von dieser Sehnsucht. Und ich möchte dir das heute einfach ans Herz legen. Diese Leidenschaft, die wir bei dieser Witwe vorgefunden haben, diese Leidenschaft, die wir bei Ruth vorgefunden haben, auch obwohl die Umstände schwierig waren, auch obwohl eigentlich alles dagegen sprach, hat sich Gott letztendlich zum Glauben dieser Frauen gestellt. Wir wissen, wie die Geschichte von Ruth und Naomi ausging, wie Boas letztendlich der Erlöser wurde und wie Ruth dann auch zur Linie Jesu dazugehörte, wie Gottes Verheißung wiederum wahr wurden. Und ich möchte dir so heute Morgen einfach Mut machen, auf Gottes Verheißung einzugehen. Ich möchte dir heute Mut machen, auch wenn deine Umstände vielleicht nicht so einfach sind, dass du doch die richtige Entscheidung triffst. Wir wissen, dass in diesen Zeiten, in denen wir leben, die Ungerechtigkeit überhand nimmt. Und Jesus hat es selbst auch in Matthäus 24 gesagt, dass die Liebe in vielen erkalten wird, dass vieles nicht mehr so ist, wie es mal war, aber dass wir doch trotzdem auch aufgrund oder auch weil wir in schwierigen Umständen stecken, auf Gott vertrauen dürfen. Und Vertrauen bedeutet wirklich ein aktives an ihm festhalten, an seinen Verheißungen festhalten. Amen. Und auch das müssen wir in der Mission oft tun, daran festhalten, daran glauben, dass Gott uns dorthin gesetzt hat, als wir vor 2 Jahren umgezogen sind, aus der Provinz in die Hauptstadt. Da war es auch nicht einfach, sich wieder neu zu etablieren, wieder neue Beziehungen zu knüpfen, neue Freundschaften aufzubauen, in das Umfeld hineinzukommen. Aber weil wir einfach daran glaubten, dass Gott uns dorthin gesetzt hat, deswegen sind wir gegangen. Und ich frage uns, wie entscheiden wir uns? Woran halten wir fest, wenn es manchmal nicht so läuft? Wenn die Umstände eigentlich gegen alle Vernunft nicht dafür sprechen? Was tun wir? Wenn wir uns für etwas entscheiden, dann hat jede Entscheidung auch Konsequenzen. Die wichtigste Entscheidung ist es, dass wir uns für Christus entscheiden, dass wir wissen, dass wenn wir ihn aufnehmen, dass wir dann seine Kinder werden. Die Bibel sagt das in Johannes 1, Vers 12, dass diejenigen, die ihn aber aufnahmen, Gottes Kinder, seine Söhne und seine Töchter geworden sind. Alle die, die an ihn glauben und ihn annehmen und auf ihn als ihren Retter und Heiland vertrauen. Diese Verheißung ist, oder dieses Wort ist direkt an die Verheißung Gottes gebunden, nicht nur ein neues Leben zu haben, sondern auch als ein Sohn oder als eine Tochter Gottes zu leben. Und wir müssen uns das bewusst machen, dass wir mit Gott manches Mal gewisse Umstände nicht vermeiden können oder unser Leben weitergeht, aber er uns helfen möchte, über diese Umstände hinwegzukommen, weil er an uns glaubt. Halleluja. Weil er an dich glaubt. Weil er einen Auftrag für dich hat. Und deswegen gehen wir auch unserem Auftrag nach. Wenn wir manchmal in die Augen von armen Kindern schauen, dann sehen wir Enttäuschte, Frustrierte oder blicken in sehnsüchtige Augen und wissen, dass nicht nur eine warme Mahlzeit oder eine warme Jacke ihre Sehnsucht stillen kann, sondern dass Annahme, Wärme und Liebe da sein muss. Und ich glaube auch, dass Gott dir etwas gegeben hat, dass Gott dich gebrauchen will. Und so wie in diesem Fall von den drei Frauen am Ende das Vertrauen belohnt wird, so glaube ich auch, dass Gott unser Vertrauen belohnen wird. Dass er dein Leben kennt, auch deine Situation kennt. Und das, was du heute Morgen schon gehört hast, darfst du einfach als Ermutigung mitnehmen. Denn Gott möchte uns ermutigen, einfach weiterhin an seinem Wort festzuhalten. Auch wenn wir in unsicheren und schwierigen Zeiten leben. Auch wenn wir nicht genau wissen, wie die Zukunft wird. Auch wenn es manches Mal nicht zu erklären ist, warum das so ist, wie es ist. Aber unser Gott ist doch derselbe. Und ich möchte am Schluss noch mit uns beten. Und ich glaube auch, dass wir hier in der Runde noch eine Zeit des Gebets haben können, in der wir Gott suchen. Vielleicht kann das Lobpreisteam noch mal nach vorne kommen und uns auch dienen. Wenn du, wisst ihr, manchmal ist es nicht einfach, das einfach so zu sagen, Gott ist gut, wenn man in schwierigen Umständen steckt, wenn der Sohn in Hamburg bei 40 Grad Fieber krank liegt, man aber einer Gemeinde Mut machen muss, weiterhin für die Mission zu geben, wenn unsere Tochter mit ihrem Enkel, mit unserem Enkelkind in Portugal ist und man so viele Menschen dort hat, die sehnsüchtig darauf warten, dass man ihnen wieder neu dient. Aber wir sind froh, heute Morgen hier zu sein. Und das bisschen Not, das du vielleicht hast, ich will damit das nicht herabmindern, das kennt Gott und weiß auch, wie er dir heute Morgen begegnen kann. Lass uns einfach aufstehen und uns auch wieder neu in die Hände Gottes legen. Denn er ist gut. Halleluja. Halleluja. Gott kennt deine Situation an dem heutigen Morgen. Du kannst die Augen schließen oder kannst sie offen haben. Aber Gott kennt dein Herz und möchte dich heute Morgen berühren. So wie er das Leben dieser Witwe verändert hat, so wie er Naomi und Ruths Leben verändert hat, so kann er dein Leben auch heute Morgen verändern. Halleluja. Wenn du eine Not hast, dann darfst du nach vorne kommen und deine Not in Gottes Hände legen. Wenn du krank bist, dann darfst du deine Krankheit in Gottes Hände legen. Wenn dich Sorgen beladen, dann darfst du diese Sorgen in Gottes Hände legen und ihm vertrauen. Wenn du glücklich bist, dann darfst du auch dein Glück in Gottes Hände legen und sagen, oh Gott, danke, dass es mir so gut geht. Danke, dass ich hier leben darf. Danke, dass ich zufrieden sein darf. Danke, dass ich gesund bin, dass ich arbeite, dass ich alles habe, was ich brauche. Aber wenn du heute Morgen auch Fragen, was deine Zukunft angeht, hast, dann darfst du auch das in Gottes Hände legen. Ich glaube auch, dass junge Menschen hier sind, die sich fragen, wo Gott sie in Zukunft haben möchte. Ich glaube, dass Menschen hier sind, die sich danach sehnen, mehr von Gott zu erfahren, um einfach auch noch mehr für ihn da sein zu können. Gott fordert dich heute Morgen heraus. Gott fordert dich vielleicht sogar auf, aus deiner Komfortzone herauszukommen. Aber er möchte dir nicht wehtun, sondern er möchte dir zeigen, dass er mehr für dich hat. Er möchte dir zeigen, dass er dich liebt. Er möchte dir zeigen, wie gut er zu dir ist und wie viel mehr du noch für ihn tun kannst. Halleluja. Gott, du bist gut. Halleluja. Und wenn wir, oder während wir jetzt noch einfach einmal ein Lied singen, möchte ich dich einladen, nach vorne zu kommen. Hier sind Geschwister in der Gemeinde, hier ist ein Gebetsteam, das dich segnen möchte. Und auch wir können dir dienen. Halleluja.